Jetzt ist sie weg. Weg.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Einsam traurige Blicke durch ein regenverschmiertes Fenster.
Kann ich euch leider heute nicht anbieten. Es scheitert schon alleine daran, dass es auf Teufel komm raus einfach nicht regnen will. Im Gegenteil, der Lorenz ballert vom Berliner Himmel. Es ist ausnahmsweise mal traumhaft schönes Wetter heute. Und das obwohl, ihr wisst es, die Frau Wollner nicht da ist. Abgereist, ausgeflogen Richtung Thailand bis Mitte April müssen wir beiden, also ihr und ich jetzt, also wir beide, das, naja, halb alleine hinkriegen. Was bitte ist halb alleine? Das ist, wenn Anna weg, aber irgendwie trotzdem da ist. Sie hat uns Häppchen gemacht und Stullen geschmiert. Wir haben fleißig wie die Bienchen gemeinsam vorgearbeitet, was ging, damit ihr hier nicht vollkommen alleine mit mir seid. Für heute zum Beispiel haben wir Florian David Fitz und Peri Baumeister besucht, denen es in ihrer neuen Serie Das Signal ähnlich geht wie Anna und mir. Sie sind irgendwie darin zusammen, aber irgendwie auch nicht.
Ich meine, es spielt ja auf zwei Zeitebenen. Ja, wie kriegen wir das Gefühl, dass die gemeinsam diese Geschichte erleben? Und das passiert dadurch, dass immer ihr irgendwas passiert, was unten bei mir eine Konsequenz hat.
Es ist der nächste Genre-Stoff aus Deutschland, Das Signal, Sci-Fi-Mystery mit Florian und Peri in den Hauptrollen. Und teilweise, ja, im Weltall, ab morgen 7. März neu auf Netflix und die beiden hier gleich bei uns zu Gast. Und wir bleiben galaktisch in dieser Ausgabe. Da kommt dann die Wecke, aber irgendwie doch nicht Wecke Anna ins Spiel. Ebenfalls auf Netflix neu draußen ist nämlich Spaceman, ein Film mit Adam Sandler, der wohl auch mal als Lonely Astronaut ins All wollte und uns mit dem Ergebnis dessen schon auf der Berlinale neulich einigermaßen gequält hat. Den hat Anna beim Festival kurz treffen können, also Adam Sandler. Lasst euch überraschen, was dabei rausgekommen ist. So, dann war ich noch fix bei Disney Plus und habe da zwei Sachen für euch entdeckt. Zum einen das Remake einer Fernsehserie aus den 80ern, die wirklich ganz dunkle Kindheitserinnerungen bei mir geweckt hat. Die Samurai-Serie Shogun ist neu draußen, unter anderem mit den fantastischen Hiroyuki Sanada und Anna Sawai in den Hauptrollen. Die war bei Jimmy Kimmel, das habe ich mir neulich noch angeguckt. Und der hat sie ernsthaft begrüßt als Hauptdarstellerin der neuen Serie Shogun. Kein Witz. Shogun, Shogun, sagen die da drüben wirklich. Ich meine, es muss manchmal vielleicht auch nicht besonders leicht sein, wenn man so ein einigermaßen spracheingeschränkter Amerikaner ist. Glaubt ihr nicht? Hier, bitte sehr.
Our next guest was born in New Zealand, raised in Japan and is getting rave reviews for her performance in Shogun. You can see new episodes of Shogun Tuesdays on Hulu. Please welcome Anna Sawai.
Shogun, das klingt wie eine Serie mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. So, seien Sie dabei, wenn sich die Actionhelden des 80er-Jahre-Kinos gegenseitig ihre Waffensammlung zeigen. Armbrust gegen Panzerfaust, Rambo-Messer gegen Conan-Schwert, Expendables MG gegen Terminator-Schrotflinte. Shogun. Jetzt neu auf NRA-TV oder sowas. Shogun also. Nee, ist klar, Herr Kimmel. Also, Shogun ist neu draußen, das habe ich mir angeguckt. Und noch was anderes aus meiner geheimen Lieblingsrubrik Schön von hinten. Streaming-Tipps von Seite 8 auf Disney Plus gefunden. Da habe ich wirklich nachgewühlt. Was das ist, das verrate ich euch aber tatsächlich erst später. Jetzt erstmal anschnallen, Klappe halten, Kippe aus, wir starten in
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Da draußen ist nichts.
Hallo?
Gibt Dinge, die sind größer als wir.
Gefällt es Mama nicht auf der Erde?
Wie kommst du denn darauf? Das?
Es gibt aber auch Dinge, die sind sehr viel kleiner als wir.
gesprochen.
Florian David Fitz spielt Sven, einen eher glashalbvoll Pessimisten, zumindest was die Qualität der menschlichen Spezies an sich angeht. Peri Baumeister ist hier Paula, seine Frau eine Astronautin. Gemeinsam haben die beide eine Tochter, Charlie. Paula hat die Chance bekommen, ins All zu fliegen, um an Bord der ISS zusammen mit einem Kollegen so Experimente durchzuführen, bei denen man sich in der Schwerelosigkeit spezielle Erkenntnisse erhofft. Paula sucht, forscht und findet auch, nur eben nicht das, weswegen sie da hochgeflogen ist. Sie findet das hier.
Hallo?
Moment, war das etwa, wollt ihr es nochmal hören? Ja? Ja, dann müsst ihr euch ab morgen das Signal angucken. Ich spiel's nämlich nicht nochmal vor, es wäre ja ein bisschen langweilig. Und falls ihr jetzt auf die Idee kommt, die Folge zurückzuspulen, dann löscht die sich von selbst. Also das würde ich auch nicht machen. Es ist überhaupt grundsätzlich nicht ganz einfach, euch noch mehr zu erzählen von der Geschichte, denn je weniger ihr wisst, hatte ich so den Eindruck beim Gucken, desto mehr Spaß macht's. Nur vielleicht als kleinen Hinweis noch das hier, weil es auch im Trailer drin ist. Paulas Einsatz da oben ist natürlich dann irgendwann zu Ende. Sven und Tochter Charlie haben das alles von der Erde aus so weit wie möglich, soweit das in der Öffentlichkeit möglich war, mitverfolgt. Paula soll jetzt nach Hause kommen, daraus wird aber nichts. Und dann fängt Sven an, unangenehme Fragen zu stellen. Mehr müsst ihr dann ehrlich gesagt wirklich nicht wissen. Guckt es euch ab morgen auf Netflix an. Es sind 4 Folgen, jeweils eine Stunde. Es ist also dann wirklich eher Miniserie oder meinetwegen auch Mehrteiler als wirkliche Serie, von der jetzt noch mehrere Staffeln zu erwarten wären. Und vor allem, es ist wirklich gut gemacht. Es ist ein toller Plot, es ist ein wirklich tolles Drehbuch. Da hatte Florian David Fitz ausgeholfen. Sie hatten ihn gefragt, weil die Showrunner mit dem, was bereits da war, nicht so ganz zufrieden waren. Also ist Flo mit seiner ja mittlerweile fetten Erfahrung auch als Autor ins Team gekommen und dann eben als männlicher Hauptdarsteller. Genre aus Deutschland, so ein bisschen die Fortsetzung des Siegeszugs von deutschem Sci-Fi-Mystery, weil es nicht nur eine gute Story ist, sondern eben auch wirklich gut aussieht. Natürlich haben die vielen Szenen an dieser oder in dieser Pseudo-ISS nicht wirklich im All gedreht und auch nicht in irgendwelchen Hunderten von Parabelflügen, weil sich das hier kein Mensch leisten könnte. Und außerdem ist es eine ziemliche Umweltsauerei und deshalb bin ich auch ganz froh, dass sie das so nicht gemacht haben. Aber es ist eben so gutes Wirework, also wenn SchauspielerInnen an so Kabeln rumbaumeln, die dann hinterher wegretuschiert werden, dass es echt aussieht. Dazu sagt Peri gleich auch noch einiges im Gespräch, wie das eigentlich so war. Guter Look also und gutes Buch, dazu gut inszeniert von Sebastian Hilger und Philipp Leinemann. Beide auch noch nicht so lange im wirklich großen Showgeschäft, haben sie gut gemacht. Mit vielen, ja auch so kleinen Ideen das Ganze gespickt. Wir haben zum Beispiel ziemlich viel floatende 360-Grad-Kamera im All, was optisch die Schwerelosigkeit natürlich dann unterstützt. Und wenn es dann zum Beispiel runter auf die Erde geht, also zwischen diesen beiden Schauplätzen der Serie hin und her geswitcht wird, aus dem All runter auf die Erde, also von einer Paula zu einer Sven-Szene, dann dreht sich die Kamera auch dort auf der Erde teilweise rein. Das heißt, die Szene steht dann erst Kopf und rotiert dann. Also auch beim Editing hat man sich hier wirklich viel Mühe gegeben, tolle Anschlüsse zu schaffen zwischen diesen beiden Welten. Das lohnt sich sehr. Gibt's also von der nicht anwesenden Anna und von mir auf jeden Fall 4 gute Daumen nach oben. Als sie noch da war, haben Anna und ich uns mit Autor und Hauptdarstellenden getroffen, um über das Signal zu quatschen. Ab morgen, wie gesagt, 7. März auf Netflix. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Also das Signal. Flo, 6. September 22. Ein Hotel hier um die Ecke.
Oh Gott, was war da?
Ich halte ihn mal kurz fest.
Ich frage, was ist das für eine Serie, an der du da schreibst? Du sagst Netflix, keine Komödie und nicht mehr. Und außerdem hast du noch das hier gesagt.
Jetzt gerade war wieder so eine Zeit, weil jetzt habe ich mehr oder weniger eine Serie in sehr kurzer Zeit geschrieben. Da gab es Originalbücher, aber das war noch nicht da, wo wir alle hin müssen.
Das hatte ich auch noch nie. Also da habe ich jetzt quasi in 6 Wochen 4 Drehbücher schreiben müssen und das sind ja quasi wie 3 Kinobücher.
Damals hatte ich noch keine Ahnung, was wir da gucken würden. Jetzt haben wir das Signal gesehen. Ein Mystery-Sci-Fi-Thriller. Erklär bitte nochmal kurz die Genese, wie es zu der Zusammenarbeit gekommen ist.
Vor allem, wie du es geschafft hast, in 6 Wochen 4 Drehbücher zu schreiben.
Ja, jetzt muss ich ja sagen, das ist ja nicht von Zero, ne? Und da gab es ja, Gott sei Dank, eine großartige Basis. Das ist auch schon eine Weile her, vor 5 Jahren oder so, kamen Sebastian Hilger und Nadine Gottmann haben ja dieses Buch geschrieben, ja, und dieses Originalwerk. Und was immer grandios war und was auch wirklich von Anfang bis Ende dabei war, war der Anfang. Und das Ende. Witzigerweise. Und das ist auch das, was mich gepackt hat, weil es fängt nämlich an, eigentlich, du hast das Gefühl, es ist wie ein ganz persönliches, kleines Drama, nämlich mit einem Schock, dass ein Familienangehöriger einfach verschwindet, ja, am Flughafen. Und das haben sie so realistisch auch geschrieben, und das ist auch tatsächlich noch wie in diesem ersten Buch vor 5 Jahren. Am Flughafen und dann, wie man in so ein Flughafenhotel gebracht wird und der Flieger ist nicht da, wir wissen noch nicht, was passiert ist. Hier ist es eine Plastikflasche und da unten kommt jetzt die psychologische Betreuung, wenn Sie wollen. Und also es fühlte sich so echt an. Und was dann passiert ist, dass dann plötzlich sich Stück für Stück das auffächert. Und dann gab es ein ganz tolles philosophisches oder emotionales Ende, rätselhaftes Ende dazu. Und das hat sich dann Stück für Stück weiterentwickelt, weil ich habe Sebastian gefragt, was möchtest du denn? Und er hat gesagt, ich möchte gerne ins Kino damit. Und ich gemeint, ey, das ist Nummer 1 sauteuer, was du da vorhast. Und zweitens, traditionell gehen die Leute leider in Sci-Fi jetzt gar nicht so doll rein ins Kino. Und das Tolle ist halt mit Netflix und mit den Streamern, dass solche Sachen tatsächlich wiederum genau bei den Streamern angeschaut werden können. Also genauso Genresachen, für die sich Sebastian interessiert. Und als es sich dann so weiterentwickelt hat und das dann zu so einem Vierteiler wurde, ja, dann hat man halt gesagt, so, was passiert denn jetzt dazwischen? Und wie dreht sich das noch 83 Mal? Und das fand ich dann total spannend, nämlich zu sagen, hier ist meine Frau, die verschwindet. Und er in seiner Trauer versucht sein Kind, das vor seinem Kind zu verstecken und entdeckt aber, dass sie ihm ein Rätsel hinterlassen hat. Und versucht, sich an diesem Faden entlang zu hangeln. Und je mehr er dran zieht, desto mehr löst sich alles auf, was er weiß. Und du denkst plötzlich, okay, die ganze Welt ist on fire, weil sie da oben was entdeckt hat oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Also es dreht sich wirklich 3 oder 4 Mal, weißt du nicht, wie es weitergehen wird. Und das fand ich total toll und spannend und ich hoffe, ihr auch.
Du hast gerade gesagt, es ist zu teuer fürs Kino. Wie viele Leute haben dir den Vogel gezeigt, als du gesagt hast, du schreibst eine Serie, die zu einem Drittel im All spielt?
Nein, ich muss jetzt immer das relativieren. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt, ich schreibe die Serie, sondern ich bin ja relativ spät in diesen Prozess reingekommen, nämlich als es darum ging, was machen wir jetzt für Netflix, dass wir dieses Jahr dann auch wirklich drehen können und wie können wir das zusammenfassen? Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe das Ding hier geschrieben. Das würde ich schon ein bisschen relativieren. Das stammt schon von Sebastian und Nadine. Ich war bei dem Prozess gar nicht dabei. Ich habe das denen nur mitgegeben, habe gesagt, wendet euch doch mal an die Streamer. Und am Ende hat das tatsächlich geklappt. Also wir sind dann über Steffi Ackermann gegangen, die bei Netflix war. Und da ist es dann weitergegangen und gediegen. Und natürlich ist das wahnsinnig teuer. Und den teuersten Teil hat Peri. Nicht ja. Ich. Und lustige Fun Fact, sie ist in der ISS im Weltall und ich war mega eifersüchtig, dass sie diese ganzen tollen Szenen machen kann, wo sie schwerelos sind. Und als ich dann gesehen habe, wie sie es drehen, habe ich gedacht, ich bin nicht mehr ganz so eifersüchtig.
Ja. Ja. Ryan Gosling hat es erzählt bei seinem First Man, der hat nur gekotzt.
Ja, der hat ja auch, ich habe den auch gesehen, unter anderem zur Vorbereitung, also habe ich sehr viele Filme gesehen. Und er hat ja diese ganze Kapsel-Szene, wo er wirklich durchgeschüttelt wird ohne Ende, den ganzen Start und die Landung, ja, das ist anders aufgelöst auf jeden Fall. Das muss heftig gewesen sein beim Drehen.
Wie war das bei dir?
Also bauchmuskeltechnisch auch auf jeden Fall einiges. Ich hab,
never better.
Aber ja, never better. Also jetzt sieht das ganz anders aus. Naja, also es war schon körperlich auf jeden Fall herausfordernd, weil wir natürlich nicht in der echten Schwerelosigkeit gedreht haben.
Wurde ich tatsächlich gefragt?
Wurde ich auch schon. Also ich auch so, schon.
Na klar, wir haben die ganze klar, Serie
alles Parabelflug rausgepumpt.
Ja, genau. Nein, in der ISS.
In der ISS.
Natürlich.
Ich war oben.
Wo denn sonst?
Ich war wirklich oben. Sondern an 3-Punkt- und 4-Punkt-Harnissen und Gurten an Metallseilen hochgezogen oder auch, weil weil wir sehr kreative Gripper hatten. Die haben uns, glaube ich, insgesamt 8 oder 9 verschiedene Bewegungsmöglichkeiten gebaut innerhalb dieses ganzen Prozesses, weil damit auch mal andere Muskelgruppen beansprucht werden. Ja, also auch mal der Rücken und nicht nur der Bauch. Und war dann teilweise auf so Kräne gespannt oder auf Gymnastikbälle, die festgegurt waren an Tischen. Und manchmal haben wir auch gesehen, dass es natürlich, also die Kamera dreht sich ja auch noch, rotiert in sich, um sich herum, um diese Orientierungslosigkeit auch noch visuell herzustellen. Und manchmal hat es, war weniger auch mehr, indem man sich tatsächlich einfach nur kurz einen Impuls gegeben hat, irgendwo abgestoßen und sich wieder festgehalten hat. Weil am Anfang, muss man schon sagen, war man auch so ein bisschen, also ich war auf jeden Fall verführt am Anfang, dann etwas zu viel elegisches Floating zu betreiben. Und außerdem hat man es dann auch in die Stimme mitgenommen. Also schnell geht das Körperliche in die Stimme. Also ich muss ja nicht nur voll angespannte Bauchmuskeln haben, sondern man darf davon ja auch nichts sehen. Also mach mal ganz viele Sit-Ups und sieh aber so aus, als würdest du keinen tun.
Weißt du, welchen Tag ich wirklich eifersüchtig war? Weil es gibt ja nur ein Fenster auf der ISS. Man denkt ja immer, das ist super geil und sie schauen die ganze Zeit auf die Erde, aber nichts. Es ist eine Metallröhre mit altem Klettverschluss und es riecht auch nicht besonders gut und man hört nur die Klimaanlage, so viel ich weiß.
Sehr laut.
Und dann gibt's ein Fenster, das kannst du vielleicht aufmachen, damit auch nichts reinfliegt, machst du es auch, glaube ich, nur kurz auf von diesen Panzerdingern und dann kannst du da auf die Erde gucken. Und als ihr das gedreht habt, das war ein Pantsing, da haben die ein Volume, so, die haben also einen riesen LED-Raum.
70 eigentlich. Grad ist die
da. Unfassbar. Und da war die Erde. Und da bin ich gekommen und ich bin auch wirklich, da bin ich wirklich fast umgefallen. Die war ja irgendwie so 30 Meter groß, die Erde über euch drüber.
Ja,
und da bin
ich schon, wurde an die Decke projiziert.
Fuck, ey.
Und das ist auch tatsächlich, ich habe mir sehr viele kleine Videos angeguckt und auch bis heute ist es noch, die Astronauten, ich glaube, das ist so, also die Susanna Randall, das ist die deutsche Anwärterin und ausgebildete Astronautin, die hoffentlich als erste Frau bitte irgendwie bald in den Weltall fliegen wird. Die hat auch gesagt, dass das Erste, was sie tun wird, ist, sie wird in die Cupola gehen und sich den Blick von der Cupola auf die Erde als allererstes geben müssen.
Also, es sind keine Frauen im Weltall?
Noch kein, wir haben den Gender Gap non plus ultra. Nur Kasachstan hat eine schlechtere Bilanz als Deutschland.
Ach so, wir, die Deutschen haben keine Frauen, weil ich dachte, es gab doch schon Frauen auf der ISS, oder?
Ja, aber keine Deutschen.
Keine Deutschen.
Nein, nur Deutsch. Okay. Ich rede von Deutsch. Oh Gott. Ja. Genau, aber auch sie meint also, dass dieser Blick auf die Erde und das natürlich auch beim Drehen, selbst wenn man sich das nur vorstellen darf und deine eigene Fantasie losgeht und du sitzt da kurz und darfst die Hand dahin machen und kannst dir das vorstellen, auch wie zerbrechlich und wie schön einheitlich sie von oben aussieht.
Ja. Ja. Haben nicht Baran Booda und Jantje Friese auch mit diesem The Volume in Babelsberg, genau, 1899 gedreht.
Ja, da wird viel. Es ist wirklich ein schräger Effekt, wenn du dort bist. Ja. Es ist wirklich, weil es halt nicht projiziert oder irgendwas, sondern es ist wirklich.
Genau, wir mussten nicht viel spielen tatsächlich. Also das war wirklich sehr hilfreich, dass wir das da drehen konnten.
Schöne Idee fürs Editing fand ich übrigens, diese 360-Grad-Kamera zu übernehmen bei den Switches von oben nach unten, wo ihr das auf dem Boden auch habt, ne? Dass
diese Verbindung
die Kamera sich zu dir quasi dann dreht, während du da im Hotel zum Beispiel da vor der Tür hockst. Wie war das für euch beide, zwei der drei Hauptrollen zu spielen, Juna dann noch als dritte mit dazu, aber bei euch beiden zwei der drei Hauptrollen dann auch noch ein Paar zu spielen, aber gleichzeitig so wenig Screentime zusammen zu haben.
Aber die wir hatten, die hat getragen, finde ich. Nee, ich find's, du lachst jetzt so, ich mein's ernst. Nein, ich fand tatsächlich, das war natürlich die Kunst, die wir irgendwie herstellen mussten, dass wir die Momente, die wir miteinander haben, dass die so warmherzig und so gegensätzlich die beiden Charaktere sein müssen, dass es eine Anziehungskraft deutlich erzählt. Und ich finde, es ist uns gelungen.
Dass man's glaubt, dass dann ein Vertrauen da ist. Ich glaube aber, es war auch ein Thema, wir haben versucht, das auch im Buch zu lösen, dass man ein Gefühl hat, wie kriegen wir das Gefühl, ich meine, es spielt ja auf zwei Zeitebenen, wie kriegen wir das Gefühl, dass die gemeinsam diese Geschichte erleben? Und das passiert dadurch, dass immer ihr irgendwas passiert, was unten bei mir eine Konsequenz hat. Und deswegen hast du beim Gucken dann das Gefühl, dass wir gemeinsam diese Geschichte erleben, obwohl wir überhaupt nicht, ich glaube, man muss sich wahrscheinlich manchmal erinnern, dass die überhaupt nicht in derselben Zeit sind gerade. Ja. Manchmal ist es ja wirklich verwirrend. Fuck, was heißt denn das jetzt für jetzt? Und jetzt telefoniere ich in der Vergangenheit mit ihr, während wir aber schon in der Jetztzeit sind. Das war auch beim Schreiben wie so ein
Brainfuck.
So ja, das ist das Wort, glaube ich, dafür.
Der Fachbegriff.
Und dann natürlich so Kamerakniffe, dass die Geschichte sich so dadurch so verbindet. Also
aber wie habt ihr das beim Schreiben gemacht? Also hattet ihr einfach irgendwie so ein Brett im Raum stehen mit 100.000 Post-its
neben dem Kopf, ja.
Mit verschiedenen Farben und am Ende kam irgendwie der Putzmensch und ist alles runtergefallen und ihr habt es wieder angepinnt.
Ja, genau so. Also Stück für Stück. Du musst dich schon da echt disziplinieren, weißt du, weil das natürlich, du willst ja die Seele von dem Film haben, aber dazu musst du bei sowas ja auch wirklich echt super konstruieren, also in der Konstruktion und das dann wirklich füllen. Und dann musst du dir die Figuren anschauen, wie du gesagt hast. Warum passiert den beiden das? Und warum sind sie, wo sind sie da unterschiedlich? Was sind ihre Haltungen zur Welt, ja? Während meine Figur ja eher so die Haltung hat, hey, der Mensch ist einfach nicht unbedingt der Evolution letzter Schluss. Sagen wir mal.
Nicht?
Als Geschichtslehrer auch genügend Beispiele zeigen kann, wo es noch nicht so gut gelaufen ist. Ist sie eine Figur, die genial ist und trotzdem positiv, was ja selten zusammengeht, weil meistens sind die Leute, die genial sind, zynisch. Mhm. Und sie sagt auch irgendwann, das ist ja nicht, weil ich naiv bin, sondern weil ich es möchte. Ja, und er ist derjenige, der sagt, nee, ihr bleibt schön alle bei mir. Ich möchte euch schön in meiner Höhle einmuckeln und es soll bloß nichts passieren. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie durchkommen und die Welt nicht schlimmer machen, als sie ist. Und sie geht raus und am Anfang denkt, ja, na klar, jetzt haben wir die Quittung dafür, sie verschwindet. Und meine Tochter darf nicht auch noch verschwinden. Und da hast du dann so eine Spannung, die sich dadurch aufbaut. Und genauso machst du es beim Plotten dann auch, dass du sagst, wie entwickelt sich das denn weiter? Und das ist wirklich ein Brainfuck. Und manchmal kommst du wirklich auch erst nach langer, langer, langer Zeit, wo alle schon sich tausendmal drüber Gedanken gemacht haben, das kann sie gar nicht wissen. Das kann sie jetzt gar nicht wissen. Mhm. Und es gibt ja auch immer so Sollbruchstellen und manche kriegst du auch nicht weg. Aber die meisten haben wir tatsächlich relativ gut wegbekommen. Und manchmal musst du dann genau auf die Sollbruchstelle gehen und sagen, aha, warum ist das denn jetzt so? Und dann ergeben sich plötzlich neue spannende Sachen. Also das war auch irgendwie ein cooler Prozess. Aber es ist schon wie Schachspielen im Weltall 3D. Ohne, dass ich das jemals gemacht habe.
Und dass du Schach kannst.
ohne Schach zu können.
Ohne,
genau.
Dass ich überhaupt irgendeine Qualifikation für diese Aussage habe.
Genau. 6.9.22, kommen wir darauf zurück. Da hast du nämlich gesagt, in dem Zusammenhang, dass das für dich ja auch quasi jetzt neu war, weil seit Vincent Villmer hatten wir dich immer so als den Lonesome Writer irgendwo eingeschlossen in einer einsamen Berghütte umgeben
Lonesome
von Elchen.
Writer. Und nicht Lonesome Rider. Ich habe das mitbekommen, mein Freund. Das hast du richtig gut gemacht. Bist ja auch so ein Writer, ne?
Jetzt ist ja aber mehr und mehr haben wir auch das Gefühl, das Normale, dass es halt Writers Rooms gibt, dass es Teams gibt. Ihr hattet zwei Regisseure. Es gibt dann teilweise mehrere Showrunner, Produzenten. Wie bist du grundsätzlich mit dem Konzept klargekommen? Ist das so dein Ding oder war das jetzt so eine einmalige Ausnahme eher?
Ja, das war ja eher, da ging es jetzt eher darum, kann ich helfen, Sachen zu bewerkstelligen, die einfach noch getan werden mussten, ja? Also mit der Erfahrung, die ich habe oder mit den Sachen, die ich halt ganz, ganz gut kann, analytisch oder so. Ich glaube grundsätzlich, dass ich bin grundsätzlich schon so ein bisschen Fan davon, weil es wirklich sehr, sehr komplex wird irgendwann. Der Schreibprozess, vor allem wenn du so einen Plot hast wie da. Und es gibt einfach auch sehr unterschiedliche Talente, weißt du? Es gibt Leute, die haben super Talent für Dialoge und Figuren, aber nicht unbedingt für einen Plot. Und das alles gemeinsam zu können, was wir immer von allen Autoren erwarten, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und das ist halt der Vorteil wahrscheinlich am amerikanischen System, dass man das viel handwerklicher sieht und sagt, hey, da ist jemand, der kann super Dialoge, let's go. Und dass man sich dann zusammenfindet und das macht. Wir haben eher schon noch diese, es kommt wahrscheinlich wirklich aus den Filmhochschulen, noch aus den 70er Jahren, der Auteur, der das alles so Kraft seiner Gedanken hinmacht. Und da geht manchmal das Handwerkliche weg und gibt es auch so, als sei Handwerk was Schlechtes. Ja? Dabei bedingt ja Handwerk erst die, ich möchte jetzt nicht sagen Kunst. Aber ich sage jetzt Kunst.
Ja, also man hört schon raus, ihr seid beide eher so pro Departments, also dass du quasi Einheiten hast.
Wenn das hat was für sich, ja. Also ja. Wenn jemand das alles kann, geil. Mhm. Immer her damit.
Ich habe es eben schon gesagt, als die Mikros noch aus waren, dass ich finde, dass die Serie einen unglaublich amerikanischen Look hat. Ja. Also du gehst auch als John Krasinski doppel-double durch. Wie habt ihr das geschafft? Also war das irgendwie so eine Auflage von wegen internationaler Streamer, es muss international funktionieren oder war das so, geil, wir wollen einfach nicht aussehen wie in Anführungsstrichen deutsches Genre-Kino oder deutsche Genre-Serie?
Nee, also ich glaube, das ist wirklich viel, also das ist auch wirklich, auch Sebastian ist ja sehr, sehr visuell und da hat er auch einen Film gemacht selber mit wirklich geringen Mitteln, der wahnsinnig aussieht und auch eben genremäßig und sehr international. Also ich glaube, das ist schon eine Qualität, die dahinter steckt und wir haben das, glaube ich, wenn dann nur so ein bisschen
mehr mitbedient spontan.
Ich glaube, man kann da auch ein großes Shoutout an den Kameramann geben, der einfach eine fette Kamera macht. Und der das Ganze auch, muss man sagen, von vorne bis hinten als jemand, der halt bei dem ganzen Prozess, also eben auch bei den beiden Regisseuren, der immer da war und der eine Konstante war, auch fürs Team und so. Also ich finde, dass die Kamera ausgezeichnet ist.
Aber andere Sachen ergeben sich dann wirklich auch so ein bisschen zufällig mit. Also am Ende ist es die Baseballkappe, die das ausmacht.
Und die Jacke. Weißt
du? Und die Jacke, genau.
Die Strickjacke.
Über die sich Peri nicht aufhört, lustig zu machen.
Ja, vor allem, weil du sie mir versucht hast, unterzujubeln. Ich weiß das alles.
Was? Nein, ich habe die selber behalten.
Paula sollte die auch mal tragen.
Achso, mal einmuckeln. Nee, da hat man dann einfach versucht, was zu finden, was wo der so, nicht zu sehr hipstermäßig, aber wo der sich so ein bisschen einmuckelt und dann mit der Baseballkappe wurde es plötzlich so ein bisschen amerikanisch. Und dann wurde es plötzlich so eine andere Figur. Und das war dann irgendwie ganz geil. Ich glaube, Sebastian mochte auch diese Idee in Richtung Ende, weißt du, wo dann, ach komm, wir können ja alles nicht spoilern, aber das fällt ja Stück für Stück dann weg. Also dieses eingemuckelte, wollige und so weiter wird ihm ja Stück für Stück weggenommen. Also wir haben ja jetzt ja nicht so den typischen amerikanischen Helden, der da rausgeht, sondern wir haben einen Geschichtslehrer, der eingemuckelt ist und der dann plötzlich in diese Action reingeworfen wird und sich verteidigen muss und so.
Leben ist hier halt kein Bällchenparadies, ne? In dem Film. So, wir können euch auf gar keinen Fall gehen lassen, ohne erst noch die wichtige Gretchenfrage gestellt zu haben. Aber in dem Fall, wir ersparen uns die Ob-Frage und gehen direkt weiter zu, was ist da draußen? Welche Form von Leben gibt's denn da irgendwo? Wer schickt uns denn die Nachrichten zur Erde? Macht man sich dann nochmal, wenn man sowas dreht, Gedanken drüber und hinterfragt das so bei sich selber, an was man da eigentlich glaubt? Ob wir hier die Einzigen sind auf diesem komischen Planeten, den wir gerade kaputt machen oder?
Also ich meine, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass da draußen E.T. wartet, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ich fände es unangemessen zu glauben, dass wir die einzigen Lebewesen auf diesem System sind. Also
es ist, glaube ich, keine Frage von Glauben oder nicht, es ist eine Frage von mathematischer Wahrscheinlichkeit. Also wenn man sich die Größe anschaut, mal rauszoomt aus unserem Sonnensystem in die Milchstraße, in unsere Galaxis und dann gibt's wie viele Milliarden Galaxien, ist die Chance doch sehr, sehr hoch, dass es da was gibt. Dass es so aussieht, wie wir uns das vorstellen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dass wir jemals Kontakt mit denen haben werden, umso unwahrscheinlicher, weil das
zu weit weg.
Millionen Jahre alt ist, von diesen Orten kommt. Also wenn wir nicht die Lichtgeschwindigkeit überschreiten, was ich bis jetzt noch nicht sehe, aber dann werden wir da wahrscheinlich so bald nichts mitbekommen davon.
Dann wird es eher schwierig
wahrscheinlich. Und wollen wir es, die andere Frage.
Das ist eine gute Frage, die ihr für euch auch beantworten könnt in Das Signal, was ihr jetzt auf Netflix streamen könnt. Netflix streamen könnt.
Seit dem 7. März.
Du bist dann auch im Urlaub.
Ich bin da nicht da. da muss ich mit Peri gleich nochmal.
Haben wir zwei Zeit.
So, ganz deutlich. So, Vier Folgen sind's, genau. Ich wollte noch die Frage nachschießen, was machst du mich am 20. November? Ich muss das wissen, weil im März ziehe ich nach und ich weiß noch
was
nicht,
ich ob ich... Ich habe noch überhaupt keine Pläne. Ich werde 50. Darauf spielt er an.
Ah. Ja. 20. November.
Sieht man überhaupt nicht. Du hättest jetzt auch sagen 40. Und
ja,
ich hätte es geglaubt.
Ist so wahnsinnig lieb von dir. Körperlich merke ich sehr wohl. Also man kann es nicht mehr ignorieren.
Punkt. Dann mache ich genau das Gleiche im März. Das ist Idee genug. Ich mache dann das Gleiche im März. Weil genau so kommt es mir nämlich auch vor. Herzlichen Dank für den Besuch in eine Stunde Film. Peri Baumeister und Florian David Fitz. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Und dann werde ich wieder mit Zitaten von diesem Interview konfrontiert. Und ich denke, was habe ich gesagt?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, ich hoffe, ihr könnt noch eine Runde, denn wir bleiben da oben und fliegen sogar noch weiter raus. Weit raus aus unserer Hemis, Stratos oder wie auch immer Sphäre. Denn der hier ist wirklich ganz alleine fern der Heimat. Ein Astronaut, der quasi 2 Jahre lang mit seiner kleinen, feinen Rakete durchs All fliegen soll, um da was auch immer zu machen. Ich habe während einer Berlinale Pressevorführung, wo der Film neulich lief, wirklich mit allen Leibes- und Geisteskräften, die mir zur Verfügung standen, versucht, diesen Haufen Blödsinn, der mir da gezeigt worden ist, irgendwie gut zu finden. Aber manchmal sind dann auch bei mir Grenzen erreicht. Wenn die Rakete durchs All
aber die Story leider durch den letzten Winkel von Absurdistan fliegt und die Metaebene der Metaebene zum albernen Versuch einer wirklich höchst ungelenken Frage nach dem Sinn des Lebens wird. Ich weiß noch, ich bin dahinter heraus und meinte, ja gut, ein Kegelausflug oder ein Trip mit dem besten Kumpel nach Malle hätten es für die billige Story, die es am Ende ist, dann wirklich auch getan. Den Rest über Spaceman erzählt euch Anna.
Es sind ja Space-Wochen bei Netflix, denn Florian David Fitz und Piri Baumeister sind ja nicht die einzigen im All. Seit dem 1. März fliegt da auch Adam Sandler durch die Gegend in Spaceman, einer leicht trashigen gleichnamigen Romanadaption über einen Astronauten, der fernab der Heimat im All auf einer Solo-Mission merkt, dass er nicht alleine ist, sondern eine Kreatur bei sich hat, gesprochen von Paul Dano, Hanus oder Hanus, die aussieht wie eine Plüsch-Riesenspinne und die beiden fangen an, übers Leben zu diskutieren. Nicht von dieser Welt ist auch ein Treffen mit Adam Sandler, der erstmal festhält, dass Astronaut sein schon immer sein Kindheitstraum war.
As a kid, I thought I was going to, for sure. I actually thought it was. I think I had two thoughts. I just remember. Thanks for bringing this up. I think I wanted to be an astronaut because I had a doll that was an astronaut that I used to go around and tell my parents this is what I was going to do. And then I also thought I had a chemistry set, and I thought I was going to invent a pill called the Infinity Liver. That helps you never die. I would always tell my dad, I'm going to make the Infinity Liver because I didn't want him to ever die. And, and this was like throughout, I honestly think I was working on that till I was maybe 10. Never got it done.
Sandler ist in seiner Karriere jetzt zwar kein Astronaut geworden, aber immerhin eine Art Weltenwandler. Die Welt der Komödie, mal mit, mal ohne Kaka-Pipi-Pups-Humor und die Welt der ernsten Rollen, wie vor ein paar Jahren im furiosen Uncut Gems oder jetzt eben hier. Langweilig wird's ihm nie.
I don't get annoyed. No, I feel good about all the choices over the years. Trying to make my first love was always comedy, and I like doing it, and I like those tones and what. I mean, I just did a Leo, this animated movie. I don't know if it's my voice in Germany or not, but. Help write it and put it all together, and that's a full-on comedy and a kid's comedy, and I feel amazing when a family says, oh, we watched it and had a good time together. That nothing makes me feel better than that. But like something like The Spaceman, very rewarding to do something different and challenge myself and that kind of thing.
Und Komödie ist auch nach all den Jahren oder auch fast schon Jahrzehnten im Falle von Adam Sandler immer noch eine Herausforderung.
To come up with something that we feel fresh to us and makes still the goal is always to try to get people to laugh in a way they didn't see coming, and if that happens, been doing it so long that you try not to repeat yourself, so that's a challenge. But it's all, there's nothing that you're proud of that doesn't take hard work and sitting in a room and thinking a lot.
Und vor allem auch in einer Zeit, in der es immer schwerer wird, gute Comedy zu machen, ohne zu viel auszuteilen.
Sure, you don't want that to happen, and when it happens, it hurts. I don't like hurting anyone's feelings. I make mistakes, I think the world's all shifting together, and in the thought process of being, aware of others is there as much. It's pointed out clearer, and so I like it. I like where we're at. I think comedians get to. I know the goal is. For me and my friends who are comedians, we just want to see a room laughing and having a good time. You never want to sit and have a section of people feel off from something. I try to be inclusive.
Eine Astronautenfrage bzw. ein Vergleich musste noch sein. Als Schauspieler ist er ja auch oft weg von zu Hause. Filmset, all, you know what I mean.
Definitely in everybody's career, when you make it such a priority, it can take away from family, it can take away from friends, it can take away from I don't know. I feel I get reminded if I'm taking on a movie and it's a few months. Luckily, I've been able to
be with friends and family a lot for most of it, but when I'm not, I definitely second guess everything I'm doing. And when I'm alone and away from everybody, I get antsy as hell and miss them and question things. And this is what the movies dives into, just what you take, what you're making important to yourself, and what doors you're closing by trying to get knocked down other doors and stuff like that.
So, dann können wir jetzt ja endlich zurück auf den Boden, und damit wir so richtig wieder verwurzeln nach dem ganzen Outer Space Trip, den wir jetzt hier hinter uns gebracht haben, entledigen wir uns doch bitte obendrein auch noch sämtlichen technischen Fortschritts und gehen zurück bis ins Jahr 1600 und nach Osaka in Japan.
Bei uns sagt man, jeder Mann hat drei Herzen. Eines trägt er auf der Zunge, sichtbar für die Welt. Das zweite in seiner Brust, nur für seine Freunde. Und ein geheimes Herz, tief verborgen, wo es niemand findet.
Worum geht's hier? Die Geschichte von Shogun.
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 Nein, Shogun. Die Geschichte von Shogun beruht auf wahren Ereignissen. Es gab im Jahr 1600 wirklich einen britischen Seefahrer, einen Navigator namens William Adams, der zusammen mit einer Handvoll anderer halbtoter Engländer die Küste Japans erreichte mit seinem Schiff. Die Vorräte alle, das Trinkwasser leer, der Großteil der Mannschaft an Skorbut dahingerafft. Aber Adams hatte überlebt und landete also in dieser ihm völlig fremden japanischen Welt auf der anderen Seite des Planeten. Dort herrschte zu der Zeit gerade ein ziemlich erbitterter interner Kampf von 5 japanischen Fürsten um die Vorherrschaft in und um Osaka. Und eine entscheidende Rolle spielten zu der Zeit damals portugiesische katholische Priester, die Osaka damals, kann man sagen, quasi zwangsreformierten. Denn die Portugiesen hatten damals zu dieser Zeit schon Feuerwaffen, die es in Japan nicht gab. Und damit wollte sich der ein oder andere japanische Fürst Vorteile verschaffen in Sachen Machtergreifung. Das ist die Geschichte von damals, also die wahre Geschichte so ungefähr, und muss auch hier reichen, weil wir sind ja hier nicht eine Stunde History. Irgendwann, 375 Jahre später, nämlich im Jahr 1975, wurde ein halb fiktives, wie gesagt, angelehnt an die historischen Fakten Buch daraus vom britisch-amerikanischen Autor James Clavell. Und der nannte das damals
Shogun.
Ja, fast. Die viel entscheidendere Frage ist aber, warum erzähle ich euch das alles? Klar, weil es eine neue Serie ist und das hier unser Job ist, euch mitunter auch mal zu erzählen, was es Neues zum Wegflimmern gibt. Aber das ist in diesem Fall hier nur die halbe Wahrheit. Shogun wurde schon einmal als Fernsehserie verfilmt. Nach einem Drehbuch von ebenfalls James Clavell, also der damals diesen Roman geschrieben hatte, der auch das Drehbuch für die Fernsehserie schrieb, und damals verfilmt mit dem bereits berühmten amerikanischen Fernsehschauspieler Richard Chamberlain in der Hauptrolle als William Adams. Allerdings wurde der für diese fiktive Geschichte sowohl im Roman als auch in der Serie umbenannt zu John Blackthorne. So, das Ganze war 1980 und die Fernsehserie, ein Riesenerfolg auf NBC, kam dann später auch nach Deutschland, und da, haha, das wollte ich eigentlich erzählen, da, also in diesem Deutschland hier bei uns, wurde meine Mutter wiederum ein Riesenfan der Serie. Und selbst mein Vater, der mit Filmen und Serien nie so wirklich was am Hut hatte, es sei denn, es haben Pierre Richard, Louis de Funès oder Bud Spencer und Terence Hill drin mitgespielt. Ja, jetzt versteht ihr mich langsam. Also selbst mein Vater also saß einigermaßen gebannt vor der Glotze damals und hat sich diese Serie über Osaka im frühen 17. Jahrhundert angeguckt, über den Navigator Blackthorne und die Samurai. Denn, und das ist dann der Serienstoff von damals bis heute zur Neuauflage auf Disney+, der Plot ist wirklich gut. Blackthorn kommt, da habe ich ja eben schon gesagt, halb verhungert und verdurstet an. Und die Samurai und Fürsten im Japan des 17. Jahrhunderts, die waren nicht gerade zimperlich. Also sollte dieser merkwürdige Europäer, dieser halb verhungerte als potenzielle kulturelle Gefahr, einfach mal sofort einen Kopf kürzer gemacht werden. Aber weil er Brite, der er war, aus Europa schon wusste, was die so harmlos wirkenden portugiesischen Katholikenbesatzer von damals wirklich wollten, wird er also nach und nach zum Berater des Fürsten Toranaga, einem der mächtigsten. Und damit hatte man damals wie heute in der Serie dieses Intrigenspiel der Fürstenhäuser gegeneinander, parallel aber plötzlich auch noch die europäische Komponente Portugal gegen England, die zu der Zeit damals auch Krieg führten oder geführt hatten. Und am Ende ist es dann mehr oder weniger so jeder gegen jeden. Ich erinnerte mich also, als ich das jetzt sah, an diese 80er-Jahre-Serie und an meine gebannten Eltern vor der Glotze, selten genug. Wie gesagt, die beiden zusammen vor einem Fernseher. Ich durfte immer mal so ein kleines bisschen mitgucken und erinnere mich deshalb auch daran, wie mein Vater wirklich so ein kleines bisschen eifersüchtig war auf den von meiner Mutter doch sehr bewunderten Richard Chamberlain. Totaler Schönling für die damalige Zeit, später noch berühmter geworden mit der Serie Die Dornenvögel. Aber hier eben als Anjin, das ist japanisch für Navigator, angehimmelt von meiner Mutter und in der Serie von der japanischen Schauspielerin Yoko Shimada, die damals die Geisha Mariko gespielt hat. So eine Art ja, Beraterin und Übersetzerin für Toranaga, weil der natürlich kein Englisch sprach und Blackthorn als Engländer komischerweise kein Japanisch. Und die damals, also wir sind hier wirklich in den frühen 80ern immer noch, Leute, ne? Die damals eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, hauptsächlich den Job hatte, diesen stattlichen fremden Briten anzuhimmeln und immer Anjin-san zu ihm zu sagen. Also was sage ich sagen? Zu säuseln. Anjin-san. Also Anjin-san hier, Anjin-san da. Das wiederum hat meinen Vater dermaßen auf die Palme gebracht, vermutlich weil er da eher meine Mutter in 10 Lagen Kimono-Stoff gezwirbelt vor Richard Chamberlain hat rumrutschen sehen, so, und dann wirklich damals das Wohnzimmer Richtung Küche verließ und immer Anjin-san, Anjin-san vor sich hingegrummelt hat. Ich erinnere mich wirklich bildhaft daran. Deshalb, das ist die ganze Geschichte, musste ich mir natürlich die ersten 2 neuen Folgen, die es aktuell auf Disney Plus gibt, also auch die ganze Staffel ist nicht in einem Rutsch veröffentlicht worden, sondern kommt nach und nach. 2 Folgen, glaube ich, je nachdem, wann ihr es hört. Vielleicht ist dann schon die 3. raus. Aber ich konnte mir halt die ersten 2 angucken. Und was ist passiert? Ich habe tatsächlich vieles wiedererkannt und hatte trotzdem das Gefühl, was völlig Frisches und vor allem auch was Authentisches zu sehen. Denn natürlich ist die Originalserie von 1980 aus heutiger Sicht massiv sexistisch und auch rassistisch. Also was die damaligen euro-amerikanischen Klischee-Vorstellungen einer japanischen Gesellschaft im 17. Jahrhundert anging. Aber Leute, nochmal, das ist fast 45 Jahre her. Deshalb hat es mich umso mehr gefreut, was jetzt daraus geworden ist, nämlich die wichtigsten Hauptfiguren, und damit kommen wir so ein bisschen zum Anfang der Folge zurück, nämlich jenen Fürst Toranaga und die Geisha Mariko, spielen jetzt Hiroyuki Sanada und Anna Sawai, und zwar ganz anders angelegt. Also dieser Toranaga, der ist viel mehr Diplomat, viel mehr Stratege als damals, und Mariko, Anna Sawai, ist zwar immer noch eine Geisha, aber natürlich mit einem ganz anderen Frauenbild als Hintergrund. Also sie ist jetzt hier die Männer liest, die viel mehr mitkriegt, als denen auch lieb wäre und die hier jetzt auch sehr klare Ansagen macht.
Lass dich nicht von unserer Etikette täuschen. Unseren Verbeugungen, unseren Ritualen. Der Tod umgibt uns in der Luft, im Meer und in der Erde. Vergiss nicht. Wir leben und wir sterben. Alles andere steht nicht in unserer Macht.
So, das bringt die ganze Serie auf ein Level, auf dem wir das haben wollen. Ganz viele Japaner, japanischstämmige Menschen hier auch hinter der Kamera, in Regie, in Produktion. Einer der Produzenten ist zum Beispiel der eben angesprochene Hiroyuki Sanada, den ihr kennt unter anderem aus den John Wick-Filmen, aus Bullet Train oder aus den Avengers, und dessen Samurai-Filmerfahrung, also auch in Hollywood, sogar zurückgeht bis 47 Ronin mit Keanu Reeves und Last Samurai mit Tom Cruise. Da war der auch schon mit dabei. Also super viel Native Man und Women Power hinter dem ganzen Projekt, was dann eben mit den entsprechenden Mitteln, dürfen wir auch nicht vergessen, Disney halt, auch noch richtig amtlich aussieht. Also es ist ein toller 1600-Look, es macht super Spaß, in dieses Osaka von dieser damaligen Zeit zurückzureisen. Was habe ich vergessen, bitte? Ach so, ja, Anjin Sun, Olle Blackthorn, ja, den gibt's hier in dieser Neuauflage natürlich auch noch. Und der ist, ganz ehrlich, beinahe erfrischend blass hier. Also Cosmo Jarvis spielt ihn, den kannte ich tatsächlich auch kaum und finde es goldrichtig, den hier nicht wieder zu so einer weißen Galionsfigur zu machen und so über allem schweben zu lassen, wie es damals bei Richard Chamberlain in der Version von 1980 war. So, weil sich die Zeiten eben verändern, Gott sei Dank, und man das hier ebenso Gott sei Dank auch sehen kann. Ab jetzt auf Disney Plus, Shogun. Auch für euch, liebe Amerikaner, ist es kein Shogun, sondern immer noch Shogun. Und wer auf Samurai und so Historienzeugs steht, so wie ich, wer in die japanische Edo-Epoche von damals eintauchen möchte, bitte gerne, bitte jetzt, geht hiermit ganz wunderbar. Von da nochmal kurz zurück ins Heute. Wir bleiben dazu noch kurz auf Disney Plus, hatte ich ja eingangs versprochen. Denn da habe ich was beim Rumwühlen in der Mediathek entdeckt, was mich neugierig gemacht hat und was ich direkt in meine Schublade schön von hinten, Streaming-Tipps von Seite 8, lasse ich mir, glaube ich, patentieren, gepackt habe. Und zwar das hier, die Doku Inside Pixar.
Morgens ist es immer hektisch, aber es macht großen Spaß. Vielleicht kann ich es euch zeigen.
Es gibt keinen normalen Tag bei Pixar.
Wir unterbrechen das laufende Programm an dieser Stelle für eine wichtige Durchsage.
Ja, na klar, das ist eine Pixar-Doku von Disney Plus. Und nein, das ist wenig erstaunlich, kein investigativer Journalismus über die dunklen Machenschaften des weltgrößten Animationsfilm-Molochs ist es nicht. Muss es aber auch nicht, denn einige von euch werden sich vielleicht erinnern, ich war ja dort, also bei Pixar, in Emeryville, unweit von San Francisco, so leicht nordöstlich von San Francisco, muss man über eine lange Brücke, dann ist man da, und habe mich dort 2 Tage lang umsehen dürfen. Und was mir damals am meisten leid tat, ich konnte euch halt keine Bilder von dort zeigen. Das ist in Podcasts wirklich extrem schwierig. Von diesem wirklich atemberaubenden Campus dort, von legendären Gebäuden wie dem Steve Jobs Building, wo all diese fantastischen Kinder- und Erwachsenenträume entstehen, erfunden und geschaffen von all diesen irre kreativen Menschen dort. Ich konnte es euch damals nur erzählen, aber diese Doku hier, die kann's euch halt zeigen. In ganz vielen unterschiedlichen, immer so 15 Minuten langen Folgen über all die unterschiedliche Magie, die dort passiert.
Über jedes Detail, das du auf dem Bildschirm siehst, haben 75 Personen diskutiert.
Man muss also wirklich an eine Zusammenarbeit glauben.
Jeder Film erschafft neue Charaktere, einen neuen Animationsstil.
Inspiration ist etwas, das mich ständig beschäftigt und dem ich versuche, auf die Spur zu kommen.
Aber manchmal kommt die Inspiration genau zum richtigen Zeitpunkt.
Diesen Einblick in die Arbeit bei Pixar, wie verzahnt die da alle miteinander sind, wie Animationsfilm wirklich funktioniert, wie viele Departments da kontinuierlich zusammenarbeiten und zusammenarbeiten müssen, Das könnt ihr hier sehen. Wie Drehbuchautoren anfangen zu schreiben, dann werden Figuren designt, erfunden, gezeichnet von Menschen, die so toll zeichnen können, dass ich heulen möchte, weil es so großartig ist und weil ich das auch gerne könnte und weil ich aber ungefähr so zeichnen und malen kann wie ein Fünfjähriger. So, dann werden die erstmals animiert, diese Figuren. Erste Szenen werden vor einen Hintergrund gestellt. Dann wird geguckt, klappt das alles? Und erst dann zum Beispiel schreiben die Autoren, also Autorinnen, im laufenden Prozess weiter an der Story oder es wird alles anders geplant. Also das ist wirklich so richtiges Work in Progress beim Animationsfilm. Und wer da alles dran mitarbeitet und wie diese einzelnen Departments, die Gewerke funktionieren, könnt ihr euch hier wirklich ganz toll angucken. Dort zu arbeiten, denke ich immer wieder, muss bei allen 50, 60, 70 Stunden Wochen, die die da teilweise haben, es muss wirklich so cool sein. Ich war dort, ich habe überall reinschnuppern dürfen und habe nicht eine Tür geöffnet, hinter der mich jemand irgendwie genervt angezickt hätte, ich würde stören oder was ich denn da jetzt eigentlich will. Also es war ein tolles Erlebnis, es hat mich sehr nochmal daran erinnert und euch kann es vielleicht zumindest auch aus der Ferne einen kleinen Einblick in diese spannende, tolle Welt des Animationsfilms geben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie das geht, was die da machen, auch wenn es natürlich vom eigenen Haus gedreht wurde, dann guckt es euch an. Ich habe es weggebinged, weil man ja auf der anderen Seite eben auch nicht vergessen darf, ja, der kritische Blick, der mag hier vielleicht fehlen, aber weil es eine Inhouse-Produktion ist, darf halt auch niemand oder hätte niemand von extern so viele Türen öffnen dürfen und so vielen den arbeitenden Menschen dort so nahe kommen dürfen wie dieses hauseigene Kamerateam. Also das ist so ein bisschen die Sache mit dem Für und Wider. Das wäre dann auch mein Rausschmiss für die erste Urlaubswoche ohne Frau Wollner in Präsenz. Kriegen wir hin, oder? Irgendwie. Ihr habt zweimal Netflix und zweimal Disney als Hausaufgabe. Nächsten Mittwoch machen wir weiter. Mit der Konkurrenz. So, es soll ja schön fair bleiben. Kung Fu Panda von DreamWorks startet im Kino, genau wie Die Herrlichkeit des Lebens. Eine Geschichte über den wunderbaren Autor Franz Kafka, der ja in diesem Jahr 2024 100. Todestag hat. Da kommen noch einige Projekte, werden wir uns auch ein bisschen genauer angucken. Den Aufschlag macht Die Herrlichkeit des Lebens mit Sabine Tambrea und Henriette Confurius. Und die sind dann auch in der kommenden Folge unsere Gäste. Legt euch wieder hin, macht's gut und keinen Quatsch. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und guckt natürlich vor allem nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.